Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder Jens, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um die Art und Weise, wie ich zum Beispiel mich auf Mindmaps vorbereite. Im Moment bin ich dabei, eine ganze Menge Wissen zusammenzutragen zu Komponisten. Meiner Auffassung nach haben unsere Jugendlichen viel zu wenig Ahnung von solchen Persönlichkeiten, die eigentlich unseren Staat oder unser Land ausmachen oder jedenfalls die europäische Kultur damals bereichert haben, und trotzdem wissen wir viel zu wenig davon. Natürlich hört man immer mal wieder klassische Musik, aber so richtig tief rein geht man eher selten. Zu meiner Zeit, also als ich Jugendlicher war, da war das auch nicht so dramatisch, mal in ein Theater oder in eine Oper oder in ein Konzert zu gehen, einfach weil es wenig gekostet hat. 10 Euro vielleicht, nicht Euro nicht, sondern 10 Mark. Oder man ist dann mit 2,50 Mark bis nach Berlin gefahren, ist man ins Theater gegangen, musste sich vorher natürlich Karten besorgen, weil die Theater waren fast immer ausgebucht, genau. So, aber so ist es ja im Moment nicht mehr. Natürlich kommt man an alle Musik ran, man kann YouTube aufmachen und schon hat man alle Musik, die man will. Natürlich mit einer ganz anderen Atmosphäre, nicht in einem Theater oder sowas, sondern, aber ich komme natürlich an alles ran. Nun ist die Frage, was weiß ich denn von den Komponisten? Es ist nämlich so, aus meiner Sicht, je mehr ich darüber weiß, desto aufmerksamer hört man dieser Musik auch zu. Und wenn man sich also mit einer Person besonders beschäftigt, dann ist das also umso schöner nachher, dass man also etwas raushört. Und im Moment, also ich habe vor kurzem hier den Johannes Brahms mir vorgenommen, das war auch ein Komponist, den ich so nicht so auf dem Schirm hatte, schon eher Frédéric Chopin, weil ich habe ja vorher auch Klavier gespielt und habe auch von ihm 1-2 Stücke gespielt. Nocturne zum Beispiel war eines meiner Lieblingsstücke. Aber trotzdem wusste ich von Frédéric Chopin noch nicht allzu viel. Also jetzt ist die Frage, jetzt möchte ich ein Mindmap dazu machen. Und warum gerade jetzt die Komponisten? Weil wir vorhaben, in diesem Jahr wieder eine neue Galerie zu machen. Und da brauche ich immer 25 große Bilderrahmen habe und wir 25 Positionen an eine Almutliste hängen können. Das heißt also, natürlich hängen bei mir die Komponisten schon längst an der Almutliste, und ich weiß natürlich, dass zum Beispiel, also das ist bei mir in dem Fall die Almutliste in der Burg, und bei den Lanzen hängt also Frédéric Chopin, und zwar eingebettet in den Kreuzritter. Das ist nämlich also K, L und M. Ja, L sind die Lanzen, also Frédéric Chopin. Der Lanzenverkäufer, der verkauft die immer aus einem Chopin, aus einem Schuppen. Und der Kreuzritter, der hat einen ganz langen Bart, also Felix Mendelssohn Bartholdy. Und das M in dem Fall ist der Minnesänger bei der Burg. Und der hat ganz tolle Schuhe an, das ist nämlich der Schumann. Das heißt also, ich weiß aus dieser, alleine schon dadurch, dass ich das an die Almutliste gehängt habe, also an eine Gedächtnisliste, weiß ich, dass Chopin genau zwischen Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann geboren wurde. So, und jetzt habe ich mich natürlich reingekniet und gesagt, okay, was kriege ich denn raus, was möchte ich überhaupt wissen? Also natürlich, wo er gelebt hat, was er alles komponiert hat, die Art und Weise, warum er so traurige Musik gemacht hat, und warum er, oder was ist passiert, dass er eben nicht besonders alt geworden ist. Hat er irgendwelche Kinder gehabt? War er verheiratet? Was waren seine berühmtesten Werke? Und was mich immer besonders interessiert bei meinen Mindmaps, diese Sache taucht immer auf. Was war zu seiner Zeit gerade los? Und wer hat zu seiner Zeit gelebt? Und wenn man da so ein bisschen guckt, wer da alles geboren wurde innerhalb von 10 Jahren, also da, wo Frédéric Chopin auch geboren wurde, es ist ein Wahnsinn. Felix Mendelssohn Bartholdy, habe ich schon gesagt, Franz Schubert kurz davor. Dann kommt Richard Wagner, ich glaube Berlioz, war noch Verdi. Dann kommt, ich kann gar nicht alle aufzählen. Aber wir gucken mal, was in der Zeit passiert ist. Also Frédéric Chopin ist ja tatsächlich auch ein Kind der Geschichte, weil in dem Moment, als er 30 geworden ist und schon längst, also dem Wunderkindalter entwachsen, also zu der Zeit hat er also schon in Warschau studiert gehabt. Also Frédéric Chopin hat ja mit 3 Jahren schon angefangen, Klavier zu spielen, weil seine Mutti konnte sehr gut Klavier spielen, hat ihn schon unterrichtet, hat dann andere Klavierlehrer bekommen. Irgendwann sagte mal einer so, mit 10 Jahren oder mit 12, beendete der eine Klavierlehrer zum Beispiel die Ausbildung und sagt, dem kann ich nicht mehr beibringen. Und dann hat er noch ein paar Privatlehrer gehabt, er hat dann auch Musik studiert. Das muss man erstmal schaffen, dass also der auf dem Abschlusszeugnis nicht nur steht, also er hat mit Summa Cum Laude, sondern da steht drauf, er ist ein musikalisches Genie. Das ist natürlich toll. Und jetzt könnte man noch sagen, der macht jetzt so richtig Karriere in Polen, in Warschau. Für ihn war relativ klar, also wenn er wirklich berühmt werden will, dann muss er nach Europa. Also Wien wäre die erste Idee, aber in Wien war das schon gar nicht mehr so angesagt. Also so richtig angesagte Künstler, die gab es eigentlich hauptsächlich in Paris. Also war klar, er wird nach Paris gehen. Und das hat aber noch einen anderen Grund gehabt. Der Grund war, dass eben Frédéric Chopin geflohen ist. Also er ist sozusagen Exil-Pole, weil seine Eltern haben gesagt, du musst hier weg. Das ist ganz gefährlich hier, weil es ist gerade, also das brodelt, also die Polen werden sich gegen die Russen auflehnen. 1830 war der Warschauer Aufstand gegen die russische Besatzung, der auch noch blutig niedergeschlagen wurde. Aber zu dem Zeitpunkt war Frédéric Chopin schon längst außer Landes. So, und als er dann nun in Paris angekommen war, war er ein Niemand. Keiner kannte ihn. Sicherlich, er konnte unglaublich gut Klavier spielen. Er war ja ein Genie in dem Fall. Ein unglaublich guter Pianist. Hat er aber natürlich auch schon komponiert. Und da brauchte es die High Society, die ihn berühmt oder bekannt gemacht hat. Also er spielte dann auch auf zum Beispiel solchen großen Bällen oder so nicht. Und die Royal Society wurde auf ihn aufmerksam. Er brauchte natürlich auch ein paar ich glaube, irgendein Fürst war das, der ihn dann empfohlen hatte. Und dadurch hatte er 1833, also schon wenige Jahre, nachdem er dann in Paris angekommen ist, schon ein ganz gutes Einkommen, geregeltes Einkommen. Er gab ja Konzerte und vor allen Dingen war er auch Musiklehrer. Und weil er so wahnsinnig gut Klavier spielen konnte, wurde er der gefragteste Klavierlehrer ganz Paris. Und demzufolge hat er hauptsächlich Kinder oder Personen unterrichtet, die also zur High Society gehörten und nahmen da richtig Geld. Also das war also nicht so ohne, also nicht so, wir gucken mal, ich komme ja aus einer ärmlichen Gegend, also kann ich mir das nicht leisten. Nein, er wollte ja zur High Society gehören. Er lebte dann auch auf großem Fuß, aber er hatte zum Beispiel auch einen Stundensatz von durchschnittlich so 200, 300 Euro umgerechnet. Also das ist richtig teuer gewesen zur damaligen Zeit. Aber wer was auf sich hielt, der ließ sich von Frédéric Chopin unterrichten. Ja. Übrigens hat er das niemals verkraftet, dass er aus Polen ausgewandert ist. Er hat auch auf seinem, als er losgefahren ist, hatte er sich so eine Silberschale voll polnischer Erde mitgenommen und die behielt er dann auch. Ja, im Prinzip spiegelt diese Sehnsucht nach seinem, nach seiner Heimat, die er wirklich geliebt hat, in seinen Liedern, in seinen Nocturnes, in den Polonesen, gerade Polonese und Mazurka, zwei polnische Tänze, in seinen Walzern, vor allen Dingen in allen Kompositionen, die er gemacht hat, hauptsächlich in Klaviermusik wieder. Also es ist immer eine melancholische Stimmung und tatsächlich war er ja selten glücklich. Also sein Merkmal war wirklich Sehnsucht, Nostalgie, Schwermut. Und das findet man in all seinen Stücken. Und da er auch sehr hochsensibel war, hat ihn also viele, viele Sachen auch wirklich so mitgenommen. Also wenn es mal eine unerfüllte Liebe war zum Beispiel. Oder jemand ist gestorben, zum Beispiel sein Vater. War Schumann? Ich glaube, Schumann ist nach ihm gestorben. Aber auf jeden Fall waren solche Ereignisse immer ein Grund, warum er wieder ein trauriges Stück komponiert hat. Unter anderem der Trauermarsch in der Klaviersonate. Der ist ja legendär und der wird wirklich fast auf 50% aller Beerdigungen gespielt, nicht dum, dum, da dum, dum, da dum, dum, da dum. Und selbst auf seiner eigenen Beerdigung wurde dieser Trauermarsch gespielt. Er hatte als genialer Pianist seine Heimat nie wieder gesehen. Und eine zweite Sache, die ihn geprägt hat, war auch seine schlechte Gesundheit. Er hatte immer irgendwas und unter anderem dann auch Tuberkulose. Und diese Tuberkulose wurde umso schlimmer, als er unter anderem mit seiner besten Freundin oder Geliebten, der Schriftstellerin George Sand, mit deren Tochter nach Mallorca gefahren ist, also mit den ihren Kindern. Ich glaube, mit dem Jungen, der sollte dorthin, weil er eigentlich Rheuma hatte, aber dort in Mallorca war das Wetter auch nicht so gut. Da hat er zum Beispiel auch einmal diese Regentropfenstück komponiert, als er Angst hatte, dass die Familie nicht rechtzeitig zurückkommt oder irgendwo im schlimmen Sturm sich da durchkämpft. Und das hat er in Musik umgewandelt. Er selber ist dadurch aber noch kranker geworden. Er hat dann zum Schluss also eine Herzkrankheit dadurch. Also man weiß, dass er also einen Herzfehler hatte am Ende. Warum weiß man das? Er wurde ja am Ende, als er dann gestorben ist, ich glaube, das war 1849, also er ist leider nur 39 Jahre alt geworden und er wurde beerdigt in Paris, aber sein Wunsch war es, dass sein Herz entnommen wird und nach Polen gebracht wird. Und dieses Herz hat man in Cognac eingelegt. Und demzufolge kann man es ja auch weiter untersuchen. Also heutzutage wissen sie, aha, der hatte also tatsächlich so einen Herzkappenfehler oder irgendwie sowas. Ja, also Herzbeutelentzündung, so, das war es. Ne? Er hat eine Herzbeutelentzündung und das wiederum war eine Folge von der Tuberkulose. Ja, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, also was mich immer besonders interessiert, so Querverbindungen. Was war zu seiner Zeit? Also die eine Sache war diese Geschichte mit dem Warschauer Aufstand. Davor war ja auch, was also zum Beispiel Frankreich betraf, nicht? Also Napoleon, der also einerseits Europa einnahm und dann am Ende auf dem, also ja, haben ja Polen auch mitgemacht, um nach Moskau zu wandern. Das bedeutet dann aber, als Napoleon wieder zurückgeschlagen wurde, dann nachher verlor der ja in der Völkerschlacht in Leipzig den Krieg sozusagen. Dann gab es den Wiener Kongress und das war ja alles in seiner Zeit. Das hat er also miterlebt. Und zu seiner Zeit lebten natürlich unfassbar bekannte Leute und er hatte die alle teilweise als Freunde. Also zum Beispiel Honoré de Balzac oder Heinrich Heine, der wohnte ja auch in Paris. Eugène Delacroix, man kennt dieses Bild von dem, wie die Dame da über die Barrikaden stürmt. Franz Liszt zum Beispiel. Oder Felix Mendelssohn Bartholdy aus Deutschland. Franz Liszt war sein bester Freund, heißt es jedenfalls. Robert Schumann und Clara Schumann. Er war bei der Königin Victoria. Er hat auf einer Reise, als er nach England gefahren ist, Charles Dickens kennengelernt und so weiter. Nicola Paganini hat er getroffen, war begeistert von seinem Geigenspiel. Giacomo Meyerbeer und so weiter. Also es war, also who is who, nicht? Also in der High Society von Paris kannte ihn jeder und er kannte unfassbar viele Leute. Trotzdem blieb es nicht aus. Er hatte ja, also wie gesagt, einen sehr hohen, also ordentlich sich auch was geleistet, hat wahrscheinlich ziemlich teuren Gegend gewohnt, hat eine eigene Kutsche gehabt und alles sowas. Und als denn die Einnahmen weniger wurden, er hat ja auch nicht die Kraft gehabt mehr zum Schluss, also permanent hier zu unterrichten oder Konzerte zu geben, brauchte er praktisch die finanzielle Unterstützung einer Klavierschülerin. Die hat ihn dann sozusagen am Ende betreut, nachdem die George Sand sich von ihm getrennt hatte. Also das war dann doch eher so eine platonische Liebe zwischen den beiden. Naja, und sie war eigentlich anders gestrickt und wollte eigentlich mehr. Und hat sich dann von ihm getrennt, was ihm aber wiederum absolut seinen Lebensmut genommen hat. Und dann dauerte das noch ein Jahr und dann starb er halt. Ohne fehlende Einkünfte, in größter Armut, eigentlich auch so wie er seine Musik geschrieben hat, total traurig. Ja, warum erzähle ich das alles? Also der Frédéric Chopin hat mich jetzt also eine ganze Weile beschäftigt und jetzt geht es ja darum, nachdem man also jetzt so viel gelesen hat, gehört hat, ich höre mir dann auch zum Beispiel seine Musik natürlich an und sag, Mensch, ach ja, siehst du das, ach, das ist das mit den Wassertropfen, ah, interessant, oder was hat er geschrieben, also er ist ja zum Beispiel da die Konstanze Gladowska als Sängerin da toll fand und hat da für sie was geschrieben und dann hört man sich das natürlich an und Fakt ist eins, man sagt er ihm nach, also dass er praktisch das komplette Universum der Musik auf ein Instrument geschrieben hat, also mehr oder weniger. Und zwar auf das Instrument Klavier. Er selber war ja ein genialer Pianist. Er war aber natürlich der Komponist für Walzer. Jeder kennt den Minutenwalzer zum Beispiel. Oder Polonaisen und Nocturnes und Klavierkonzerte und so weiter. Aber er war auch ein Musikpädagoge. Das heißt also, er hat ja dann auch entsprechend unterrichtet und da unterschied er sich auch von anderen Unter anderem gibt es die Anekdote, dass er, also wenn es um Auswendiglernen ging, den seinen Schüler in einem absolut abgedunkelten Raum hat spielen lassen. So konnte er die Musik viel besser fühlen. Naja, das ist natürlich schon eine revolutionäre Unterrichtung. Also, ja, genau. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt so viel habe, was bringe ich dafür in das Mindmap rein? Und das ist manchmal eine schwierige Entscheidung. Einerseits klar, mit wem hat er alles zu tun gehabt, da kann man so viel schreiben, wie man überhaupt nur kann. Machen wir die Überschrift seiner Familie, klar, er kommt aus Polen, Vater war ein Franzose, die Mama aber Polen, wie viele Geschwister hatte er gehabt, wie war seine Ausbildung, wie war sein Werdegang, also wie ist er überhaupt dazu geworden, dass er so berühmt wurde, was sind so seine Wesensmerkmale, bei dem Zahlenstrahl, also seine Chronik sozusagen, da tue ich mich auch immer ein bisschen schwer, also generell bei solchen Persönlichkeiten, weil man ja, was lässt man weg, was ist das Wichtigste, was ist unterhaltsam und was könnte man eventuell dazu erzählen, ne? Also zum Beispiel, wann hat er welches Stück komponiert, ist vielleicht nicht so wichtig, das kann man immer noch nachschlagen. Aber wenn man sagt, okay, guck mal, der hat mit 3 Jahren, konnte der schon Klavier spielen. Mit 7 Jahren hat er das erste Konzert gegeben. Mit 19 hat er sein Studium abgeschlossen, und zwar als musikalisches Genie. Also wann ist er nach Paris gezogen? Also 1830, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. So, und dann die Zeit mit der George Sand zum Beispiel und dann zum Schluss nochmal Großbritannien und dann gestorben in Paris am 17. Oktober 49. Also wirklich nur 39 Jahre alt geworden. Was hätte der noch alles komponieren können? Das frage ich mich dann immer so, das habe ich mich auch bei Mozart gefragt. Schumann ist ja auch nicht alt geworden. Schubert ist jung gestorben, also naja, vielleicht komponieren die zu viel, wie auch immer. Also, und dann habe ich aber vorher, bevor ich das Mindmap dann also wirklich in Reihenform schreibe, mir erstmal nur die Überschriften erstellt, nicht? Also seine Familie, seine Wesensmerkmale oder sein Wesen, sein beruflicher Werdegang, was hat seine Musik ausgemacht, welche Art von Musik hat er gemacht und wer hat ihn begleitet oder was war in seiner Zeit gerade los. Wenn ich das habe, dann schreibe ich noch nichts ins Mindmap rein, sondern ich lasse mir dann immer Flächen frei, in denen später dann Bilder reingezeichnet werden können. Ansonsten schreibt man das ganze Ding voll und hat gar keinen Platz mehr für Bilder, aber Bilder sind ja bei mir immer ganz wichtig, weil die wiederum dazu führen, dass man sich das besonders gut merkt. Also wenn ich jetzt 25 Mindmaps zu Komponisten gefertigt gemacht habe und alle sehen gleich aus, dann ist das nicht spannend, sondern das müssen sich ja Dinge unterscheiden und nicht nur der Schrift, vom Inhalt der Schrift, sondern auch von den Bildern. Natürlich hat jeder Komponist ein anderes Aussehen, aber bei den meinen, also bei Chopin muss auf jeden Fall ein Klavier mit drauf. Vielleicht porträtiert man noch die George Sand oder sein Geburtshaus in Polen oder in Paris und vielleicht ein Bild von der High Society. Naja, wie auch immer. Da bin ich noch dabei zu überlegen. Aber so ungefähr gehe ich vor. Und wenn das dann nachher mit Bleistift vorgeschrieben ist, dann mache ich als nächstes, dann kommt dann der Feinliner zum Tragen, dann wird sauber geschrieben, danach dann nachgearbeitet, also der Bleistift wird wegradiert und dann zum Schluss die Bilder rein und ganz, ganz zum Schluss dann wird es dann farbig gestaltet. Genau. Und wenn man dann fertig ist damit, dann erst ist es erstmal ganz schön. Und zweitens notiere ich mir dann auch noch die eine oder andere Anekdote. Also zum Beispiel diese Geschichte da mit dem im Dunkeln Klavier üben oder sowas hat das. Naja, übrigens, wie viele Trauergäste waren zu seiner Beerdigung? Er war ja nun wirklich arm. Immerhin 3.000. Ja. 7.000 weniger als bei, ach nee, ich glaube, was war in Beethoven? Glaube 20.000? Ich glaube 20.000. Naja, aber auf jeden Fall 3.000 in Paris ist schon eine Hausnummer. Also in diesem Sinne, vielleicht denkst du dir auch mal ein schönes Thema aus. Oder du sagst, Mensch, das wäre doch mal ein Thema, das könntest du doch auch bearbeiten. Also dann melde dich einfach mal unter info@mindstation.de. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen. Online findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unseren großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.